Du hängst dir einen Teil ihrer Persönlichkeit in dein Haus oder in deine Wohnung und die leben dann sozusagen, die geistern dann bei dir zu Hause weiter. Da wirst du schon sehr vorsichtig sein, wen du dir da zu Hause einlädst.
Willkommen zurück beim Künstlins Podcast. Heute Folge Nummer 14. Wie immer dabei der Christian. Grüß dich.
Hallo, hallo, hallo.
Und heute sind wir sehr, sehr froh, einen sehr speziellen Gast auf Besuch zu haben, weil wir werden über eine Mischung von Geldanlagen sprechen und über ein Thema, wo ich glaube, Christian und ich leider noch nicht viel Ahnung haben, und zwar Kunst. Als Gast dabei haben wir Jonathan Levy, Head of Dach bei The Fine Arts Group. Jonathan, zuallererst vielen Dank, dass du heute dabei bist. Wie geht es dir?
Ja, vielen Dank. Mir geht's eigentlich prima. Die Sonne scheint hier in Zürich.
Ja, das können wir nicht
Also uns schon mal einen Schritt voraus.
Genau. In Berlin sind wir jetzt dran gewohnt, nur noch das Grau zu sehen bis Mai oder Juni wahrscheinlich kommendes Jahr, ne? Ja, dann vielleicht kurz zu dir. Also, deinen Namen wissen wir schon, dein Wohnsitz wissen wir jetzt auch. Was müssen wir noch über dich wissen? Wer bist du und was machst du?
Also ich bin eigentlich ein Vollblut-Kunsthistoriker. Ich arbeite schon seit über 20 Jahren am Kunstmarkt. Ich habe ursprünglich Kunstgeschichte an der Uni in Edinburgh studiert und danach gleich in London weitergearbeitet. Ich hatte davor schon Praktika gemacht, immer im Bereich moderne und zeitgenössische Kunst. London habe ich dann zuerst für Christie's gearbeitet, in der zeitgenössischen Kunstabteilung, also am Hauptsitz. Später dann für eine internationale Kunstgalerie, die auch an der Art Basel schon seit vielen Jahren ausstellt und in der Zwischenzeit nicht nur in London, sondern auch in Hongkong und in New York Ableger hat. Und dann habe ich eigentlich die Seite vom Kunsthandel in die Kunstversicherung, bin dann zur AXA Art Versicherung in die Schweiz gekommen und habe hier in der Deutschschweiz Kunstsammlungen, Museen, Galerien betreut und bin dann später bei einem Kunden von mir gelandet, bei einem Family Office. Da habe ich dann so eine Art Kompetenzzentrum für die Familie aufgebaut, die den Kunstmarkt getrackt hat, Empfehlungen gemacht hat, Werke gewettet und identifiziert hat. Und nach 4 Jahren habe ich dann entschieden, ich möchte gerne nicht nur einen Kunden haben, sondern wieder mehrere, so wie früher bei der Galerie, bei den Auktionshäusern und bei der Versicherung. Und habe mich dann bei der Fine Art Group beworben und die haben jemanden gesucht, der sich um die Dachregion kümmert. Und so bin ich hier zur Fine Art Group gestoßen.
Ja, cool. Dann hast du ja auch schon unsere erste Frage geantwortet. Und zwar waren wir uns nicht sicher, ob, so wie kommt man zu deinem Posten? Ist es, weil man zuerst kunstaffiner ist oder eher finanzaffin ist? Aber ich glaube, darauf hast du schon dann geantwortet.
Also die meisten Leute in der Branche kommen ursprünglich aus der Kunst, ja. Es gibt immer mehr Quereinsteiger, es gibt auch immer mehr Leute, die so kombinierte Studiengänge verfolgen und dann eben Kunst und Economics machen, Kunstgeschichte und Economics versuchen zu machen. Und Leute, die zum Beispiel auch leben über so einen Master noch in die Kunstbranche später versuchen einzusteigen. Da gibt es auch von den großen Auktionshäusern Kurse. Es gibt auch an verschiedenen Unis, hier in Zürich spezifisch gibt es auch einen sehr guten, wo Leute, die vielleicht Juristen sind oder früher als Consultants gearbeitet haben,
Ja.
in die Kunstwelt einsteigen können.
Das ist cool, das ist vielleicht dann viel größer, als man denkt, ne?
Erzähl doch mal kurz, was die Fine Arts Group so macht. Also was macht ihr konkret?
Ja, also die Fine Art Group gibt es seit 20 Jahren. Die wurde vom ehemaligen CEO und davor Finanzchef von Christie's gegründet. Sein Name ist Philipp Hoffmann und er hat gesehen, dass recht viele Teilnehmer am Auktionsmarkt sehr auch Investment getrieben sind und hat die Firma ursprünglich als Art Investment Fonds gegründet. Und etwa 9 Fonds insgesamt später haben wir eine Firma heute, die ganz viele verschiedene Dinge macht, aber im Grunde genommen sind das 5 Sachen. Also das erste ist Kunstinvestment. Das heißt, wir kaufen, halten und verkaufen Kunst. Das kann in einer Struktur wie einem Fonds drin sein, aber in der Hauptsache sind das eigentlich Privatkunden, die zu uns kommen und sagen, ich habe ein fixes Budget. Könnt ihr mir helfen, eine signifikante Kunstsammlung aufzubauen, die richtig zu verwalten? Und im Falle eines Liquiditätsengpasses können wir entweder Werke wieder verkaufen oder halt auch einen Kredit gegen die Kunst geben. Und das sind im Prinzip die Dienstleistungen. Und in unserer Kunstberatungsdienstleistung inbegriffen sind auch Dinge wie regelmäßige Schätzungen, einfach der ganze Due Diligence-Prozess vor dem Ankauf, das Management von Sammlungen inklusive der Versicherung, der Lagerung, des Transports, der Installation, Beleuchtung, alles, was es halt, also die ganze, das ganze Care-Package, das Kunst halt benötigt. Und im Falle eines Verkaufs halt auch die richtige Verkaufsstrategie und Verkaufsstrategie-Umsetzung, ob das jetzt über eine Auktion läuft oder Private Treaty Sales sind, das ist dann immer maßgeschneidert auf die Bedürfnisse des Kunden.
Aber ist es dann quasi so als eine Fondsstruktur organisiert? Also ist es so, dass ihr Geld von mehreren Personen quasi poolt und dann das Geld gemeinsam in Kunstwerke investiert? Oder investiert ihr immer quasi das Geld für einen einzelnen Kunden dann in mehrere Kunstwerke oder einzelne Kunstwerke dann?
Historisch gesehen ist es so, dass wir ganz am Anfang Kunstinvestmentfonds gemacht haben. Also wo wir das Geld von verschiedenen Leuten gepoolt haben und damit Kunst gekauft haben. Diese Fonds laufen auch weiter. Aktuell nehmen wir keine neuen Gelder in die Fonds auf. Es werden nach und nach Werke verkauft. Wir haben da sehr gut performt, etwa 20% IRR auf den Fonds. Es gab auch noch eine andere Sorte von Fonds, sogenannte Auktionsgarantiefonds. Das heißt, wenn jemand auf die Auktion geht und er möchte das Werk garantiert verkauft haben, möchte aber trotzdem an der Auktion teilnehmen, um sozusagen die Upside mitzukriegen, dann kann man sozusagen die Reserve unten mit einer Garantie absichern. Das ist eine andere Art von Fonds, die wir auch hatten. Aber im Großen, also unser großes Geschäft ist eigentlich, Leute individuelle Sammlungen beraten, mit denen Sammlungen aufbauen, die stellen ein Budget zur Verfügung, wir eruieren mit denen, was die richtigen Werke für ihre Sammlung sind, wir legen eine Strategie zurecht, wir scannen den Markt, wir machen laufend Vorschläge, manchmal mehrmals täglich, je nachdem, wie die Situation ist. Jetzt gerade wird eine Messe werden zwei Messen sogar in Shanghai vorbereitet. Das heißt, wir sind im ständigen Austausch mit unseren Kunden und machen laufend Empfehlungen und dann kaufen wir in ihrem Auftrag.
Kannst du mal erzählen, wie dann so ein, das klingt für mich total spannend, das ist natürlich auch eine komplett andere Welt, aber kannst du mal erzählen, wie so ein klassischer Kunde von euch aussieht? Also wie viel investiert der, wie alt ist der und ein bisschen was über so einen typischen Kunden von euch erzählen?
Also wir haben ganz unterschiedliche Tiers. Wir arbeiten insgesamt mit etwa 140 Familien zusammen. Im Beratungsgeschäft haben wir jetzt auch seit nicht allzu langer Zeit ein neues Produkt für junge Sammler. Das ist vielleicht hier besonders interessant. Da würden wir sagen, ist etwa das Budget im Jahr ist irgendwo zwischen 30 und 250.000 Euro jährlich. Und sonst sind die Beratungsmandate etwa 1 Million aufwärts Jahresbudget. Und bei den Krediten, also wenn jemand ein Kunstwerk besitzt und dafür Liquidität benötigt, ist es so, dass wir mindestens zwei Kunstwerke benötigen. Der Mindestwert von den zwei zusammen müsste dann 2 Millionen sein, weil wir geben 50% Loan to Value. Also das heißt, die Hälfte von den 2 Millionen, dort fängt etwa ein Kredit bei uns an.
Was ja gut ist, ne? Ich meine, wenn man das mit einem Wertpapierkredit vergleicht, ich glaube, das ist schon, ich glaube, so auf meinem Depot habe ich 30% auf Aktien und Wertpapiere, das ist 50% schon auf Kunst, finde ich schon extrem, wenn man überlegt, dass ich jetzt tendenziell sagen würde, so ein Kunstwerk kann ich noch schwieriger ja eigentlich bepreisen als eine Aktie.
Ja, also das ist auch Teil unserer Expertise. Was bei uns extrem wichtig ist, ist, wir könnten nichts von alledem tun, wenn wir nicht ein super Kunstexperten-Team hätten. Und ich bin zwar für eine Region verantwortlich, ich bin aber auch Teil dieses Kunstexperten-Teams. Ich glaube, insgesamt haben wir über 150 Jahre Erfahrung unter einem Dach. Das sind alles Leute, die lange, lange Jahre bei den Auktionshäusern gearbeitet haben, in sehr hohen Positionen. Also unser CEO als Geschäftsführer von Christie's weltweit, aber dann auch Leute wie Guy Jennings, der früher Chef für Impressionismus und moderne Kunst bei Christie's war, Morgan Long, die schon seit 17 Jahren bei unserer Firma, also fast von Anfang an dabei ist. Ja, ich meine, wir haben einfach schon sehr, sehr viele Transaktionen gemacht für über 1,3 Milliarden Dollar seit 2020.
Ja. Das ist nicht wesentlich, also ja.
Aber du hast auch vorhin einen sehr interessanten Punkt erwähnt, mit den Krediten. Ich finde das sehr, sehr spannend, weil es ist ja so, dass eine der Grundlagen, zumindest der Geldanlage, ist, dass man sagt, okay, man soll nur das Geld anlegen, was man wirklich nicht braucht, ne? Und man sagt, okay, sein Depotkonto, was man anlegt, soll ja kein Geldautomaten sein. So, jetzt bei der Kunst, ich weiß jetzt nicht, inwiefern wie tief du da reingehen kannst oder möchtest. Wie oft kommt das vor, dass dann ein Kunde sagt, oh, ich habe jetzt wirklich Liquiditätsbedarf, ich nehme jetzt eine Hypothek auf meine Kunst? Also kommt das öfters vor oder wie soll man sich das so vorstellen?
Ich glaube, es ist sehr kulturell abhängig. Also es gibt Regionen, in denen die Bereitschaft, seine eigene Kunst zu leveragen, viel höher ist als andere. Also hier in meiner Region, in den deutschsprachigen Ländern, ist das eher etwas Neues. Und auch die Kultur ist allgemein, was solche Investitionen in Passion Assets angeht, auch ein bisschen zurückhaltender. In Amerika ist das schon viel, viel älter, das Konzept. Es hängt ein bisschen davon ab, wie sehr man auch so nach außen gekehrt lebt.
So, und du hast ja schon vorhin also ein bisschen über die jüngere Gruppen gesprochen. Ich glaube, das können wir auch ein bisschen später im Podcast noch ein bisschen tiefer darauf eingehen. Ich habe jetzt 20.000 Euro. Was kann ich konkret damit machen als Investition in Kunst? Gibt es da, hast du also ein paar personal Tipps, was man machen kann?
Ja. Also meine Aufgabe als Kunstberater ist eigentlich in 99% der Fälle, Leute davon abzuhalten, Sachen zu kaufen, weil einfach Geld in Kunst auszugeben ist meistens verkehrt. Ich glaube, der richtige Ansatz ist immer zuerst lernen und viel anschauen und sich mit jemandem austauschen, der neutral ist. Im Fall von der Fine Art Group hat man wirklich einen neutralen Partner an seiner Seite. Also wir werden von unseren Kunden dafür entschädigt, dass wir sie beraten und leben nicht von Kickbacks. Das heißt, wir sind nicht super transaktionsgetrieben, weil andere Art Consultants, ich habe gerade vorhin heute früh jemanden auf der Straße getroffen, eine Beraterin auch aus der Schweiz, die mir gesagt hat, was, ihr nehmt wirklich einen Retainer von euren Beratungskunden und kriegt nichts von den Galerien bezahlt. Bei ihr ist es genau umgekehrt. Für uns ist es so, wir möchten langfristige Beziehungen zu den Kunden aufbauen und denen wirklich die besten Werke für ihr Geld besorgen. Also wenn du sagst, dein Budget ist 20.000 Euro, dann würde ich sagen, wie möchtest du es einteilen? Was ist dein Projekt? Wie viele Wände möchtest du damit füllen? Möchtest du damit leben? Soll es einfach nur in ein Lagerhaus gehen? Möchtest du die Kunst genießen? Sollen es bekannte Namen sein? Möchtest du in der internationalen Kunstszene sozusagen involviert sein? Mit Künstlern, die jetzt zum Beispiel an drei Standorten Galerievertretungen haben und du dann da irgendwie partizipierst, dann kann es sein, dass du vielleicht ein kleineres, weniger wichtiges Werk von einem bekannteren Künstler für deine 20.000 Euro kaufst. Oder möchtest du mehrere Kunstwerke kaufen, dann nimmst du vielleicht einen jüngeren Künstler und teilst dir das Geld nochmal ein bisschen auf und sagst, ich kaufe drei Werke, dann habe ich mein ganzes Wohnzimmer damit sozusagen schon dekoriert. Also die Frage ist wirklich, wo ist deine Motivation? Und der neutrale Kunstberater, der hilft dir wirklich, das meiste aus deinem Geld rauszuholen und auch Dinge zu reduzieren, wie zum Beispiel Shippingkosten, Versicherungskosten und so weiter.
Ist gut. Also ich habe vor 2 Wochen an dich gedacht, kurz nach unserem ersten Telefonat, weil ich gucke das jetzt noch gerade auf meinem Handy nach. Es gibt so einen neuen Künstler, der macht dann so Limbo, so kleinen Statuen. Der wird stark gehypt, zumindest von meinen Freunden. Und die meinen also, ja, das kostet nur 99 Euro, aber in der Zukunft. Ich suche gerade den Namen und da habe ich dann nicht gedacht, also, ah, ich müsste dich eigentlich fragen, ob ich das machen soll oder nicht. Und dann habe ich tatsächlich einfach ganz. Ganz vergessen. Das heißt, da hatte ich quasi meine erste Kunst, ja, Investition getätigt.
Ah, du hast es gekauft, okay. Dann
Ich
musst du
wollte,
jetzt
ich wollte,
zurückhalten.
ich wollte und dann habe ich vergessen.
Ach so, ist vielleicht nicht so schlimm, weil du hast Ausdrücke wie Hype und Zukunft verwendet. Das sind komplizierte Terms, wenn es um Investitionen in Kunst geht. Man muss recht vorsichtig sein, dass man nichts kauft, was überhyped ist.
Pac-Man von Richard Orlinski.
Okay.
Genau, anscheinend gab es da nur 200 Stück davon. Also wenn jemand in der Zuhörerschaft das gekauft hat, bitte sagt uns Bescheid.
Okay.
Gespannt, wie das weitergeht.
Wie soll ich sagen? Es gibt sehr viele Künstler, die dank des Internets jetzt auch sehr schnell zu sehr viel Zirkulation und Ruhm gekommen sind. Und das muss man auch auf jeden Fall ernst nehmen.
Ja.
Aber wenn du einen Ausdruck wie Zukunft verwendest, ist das ein extrem flexibler Begriff. Also für einen Kunsthistoriker ist Zukunft und Vergangenheit sind extrem lange Perioden, wie ihr euch vorstellen könnt. Und deshalb, wir suchen Dinge, die wirklich Teil der Kunstgeschichte sind und insofern kunsthistorisch auch relevant sind, dann sind die auch eine gute Anlage. Weil was wir halt häufig sehen, ist, dass man sehr nostalgisch wird und sehr emotional an den Kunstwerken auch hängt, die einem gehören. Und sie deshalb erst als allerletztes verkaufen würde. Und das heißt, dass man sie auch manchmal an die nächste Generation weiter vererbt, die vielleicht nichts damit anfangen kann. Und wenn man dann etwas hat, das einen universellen Wert darstellt und nicht einen so gehypten Wert, dann hat die nächste Generation auch nochmal was davon.
Das wäre nämlich auch meine Idee, also das ist auch meine Vorstellung, wäre das jetzt gewesen, dass es natürlich da auch viele, sag mal, unrationale Faktoren gibt, so gerade bei Kunst, ne? Weil ich stelle mir vor, und ich würde mir jetzt vorstellen, dass euer Job ja auch viel gar nicht mal nur so Investment getrieben ist, sondern auch viel, okay, was gefällt dir denn eigentlich oder ne, was wünschst du denn eigentlich oder was wünscht sich der Kunde eigentlich? Das ist wahrscheinlich nicht alles nur jetzt komplett Return on Investment getrieben, obwohl das natürlich dann anscheinend auch ein wichtiger Faktor ist. Oder würdest du es anders einschätzen? Würdest du schon sagen, dass der Großteil eurer Kunden schon wirklich jetzt wirklich mit monetärem Interesse wirklich auch Kunst kauft? Oder würdest du sagen, es ist schon auch verschiedene Gründe?
Wir haben das ganze Spektrum. Also wir haben Leute, vor allem die Investoren in die Fonds, bei denen ist das eher so eine nüchterne Überlegung, dass Kunst eine gute Diversifizierung des Portfolios bedeutet. Die haben sich aber auch über die Jahre verändert. Also es gab Leute, die haben gesagt, ich will auch in Kunst investiert sein und dann wurde sozusagen der Samen eingepflanzt und in der Zwischenzeit sind das fully fledged Art Collectors. Und dann gibt es Leute, die sind am anderen Ende des Spektrums halt so richtig kunstaffin und die wollen einfach vermeiden, dass sie Geld verlieren, wenn sie Geld ausgeben. Und wenn du mich fragst, was die Faktoren sind, die in so einen Kunstkauf reinspielen, dann sind da ganz, ganz viele rationale Faktoren auch drin, die wir auf jeden Fall abklären müssen. Also das sind sicher Dinge wie der Zustand, der Preis, wo befindet sich dieses Werk im Oeuvre eines Künstlers, hat der Künstler bzw. das Werk einen interessanten Literatur- und Ausstellungsnachweis, alles Dinge, die man einfach recherchieren kann. Und damit filtert man das sozusagen runter und dann am Ende sollten emotionale Fragen dann beantwortet werden. Oder also wenn man dann sagt, diese vier Werke haben unseren Due Diligence-Prozess erfolgreich durchlaufen, welches gefällt mir jetzt am besten? Das ist eigentlich eine gute Methode, um keine Sunk-Costs zu vermeiden beim Kunstkauf.
Also meine nächste Frage, die war jetzt, ja, auf was soll man eigentlich dann achten, wenn man Kunst kauft? Das heißt, also soweit ich verstanden habe, auf der einen Seite klar seine Emotionen, aber dann auch wirklich, also was sind so die Faktoren, die ihr schon dann anguckt? Guckt ihr euch dann an, okay, wenn es von diesem Künstler ist, wie seine andere Kunstwerke verkauft wurden oder wie die sich wieder der Wert behalten wird? Also wie kann man sich das so?
Also eben, wie gesagt, das hängt sehr stark von der individuellen Kundenbeziehung ab. Passt dieses Werk überhaupt zu diesem Kunden? Und dann beinhaltet der Due Diligence-Prozess ganz viele verschiedene Faktoren. Die meisten Leute machen vielleicht 3-4 Checks. Bei uns ist dieser Fragenkatalog viel, viel länger. Ich glaube, er ist 13 Seiten lang insgesamt. Und das beinhaltet verschiedene Aspekte, also auf jeden Fall das Objekt selbst, ist es in einem guten Zustand? Gehört es wirklich der Partei, die es uns verkaufen möchte? Ist der Preis gerechtfertigt? Wie gut ist das Werk dokumentiert? Das kann sein, besitzt es ein Echtheitszertifikat? Besteht eine Rechnung, wo man nachvollziehen kann, dass der Besitzer es wirklich gekauft hat? Wo hat er es gekauft? Ist es in irgendwelchen Literatur schon erwähnt, wurde es schon ausgestellt, wurde es als Leihgabe in Ausstellungen gegeben. Und das ist nur so die Spitze des Eisbergs. Nachher solche Fragen wie, wie hat sich der Markt dafür entwickelt? Ist es stetig hochgegangen oder ist es sehr turbulent? Wie groß ist die Nachfrage? Wie ist die Nachfrageentwicklung? Wie groß ist das Angebot? Gibt es möglicherweise irgendwelche großen Konvolute, die demnächst auf den Markt kommen könnten und den Wert schwächen könnten? Solche Überlegungen. Da ist eine ziemlich gründliche Due Diligence, die reinspielt und wir hört eben alles sehr fachliche und sachliche Überlegungen.
Also klingt auf jeden Fall komplizierter, als man so, weil man denkt sich ja, also am Anfang so, okay, Kunst, Investitionen, dann kauft man mal ich sag jetzt ein Malobjekt von einem Künstler, den man kennt, aber ja, ich glaube, es ist viel, viel komplizierter. Du hast jetzt auch gerade erwähnt, das Kunststück an einem Museum auszuleihen. Ich glaube, die meisten von uns waren schon im Museum. Ich so nicht sehr oft, aber wenn ich dann dahin gehe, merke ich schon, dass eben manche Kunststücke, dass die dann nicht dem Museum tatsächlich gehören, aber einer Privatperson. Was ist da genau der Reiz von so einer Person, ihr Kunststück an einem Museum zu lassen? Ist es Prestige, dass zum Beispiel sein Kunstwerk in einem Louvre ausgestellt ist? Oder werden die da bezahlt von dem Museum? Oder ist es ein bisschen eine Mischung von beiden?
Also es ist auf jeden Fall ein extremes Privileg, wenn du von einem Museum angefragt wirst, dein Werk für eine Ausstellung auszuleihen, weil es gibt verschiedene Sorten von Ausstellungen natürlich. Es gibt Ausstellungen, die Künstlerretrospektiven sind und wenn dein Kunstwerk dann angefragt wird, einen Künstler sozusagen zu repräsentieren, weil es besonders aussagekräftig ist für einen Künstler oder eine Epoche seines Schaffens, dann zementiert das einerseits die Wichtigkeit deines Werkes, aber auch deiner Sammlung. Und hilft bei der Dokumentation, weil eine Frage wie die Echtheit, nachdem ein Museum die Echtheit bestätigt hat, viel geringer in Zweifel gestellt werden kann. Also es ist ein Teil des Prestige, es ist sicher Marketing auch des Kunstwerkes. Die meisten Leihgeber, das hast du vielleicht auch bemerkt, wollen ja dann nicht identifiziert werden. Also es ist auch eine Diskretionsfrage, weil im Moment, wo dann der Handel weiß, dass es dein Werk ist, dann werden sie versuchen, es dir aus dir rauszulösen und dann eben zu verkaufen. Aber je besser ein Werk dokumentiert ist, vermarktet wurde, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass es dann auch einen hohen Wiederverkaufswert erzielt.
Ja, nee, daran hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass ja, dass dann sein Kunststück eigentlich dann ja, an Wert zunimmt, wenn es in diesem Museum war, ne?
Ja. Es hat sicher einen Impact auf den Wert, aber der Wert eines Kunstwerkes errechnet sich nicht so leicht nur aus diesen Faktoren. Es ist auch sehr viel Subjektives. Es ist eine Frage des Timings auch, wann es auf den Markt gebracht wird. Mhm. Manchmal ist es besser, man verkauft ein Werk jetzt gerade nicht oder und wartet noch ein bisschen zu.
Wie kann man sich das vorstellen, eben für jetzt einen Kunstkunde von euch? Ist das, dass man sein Kunststück in Galerien ausstellt und dass man da sagt, ja, das ist im Verkauf, da gibt es da bestimmte Website und auch mal Kunstmagazine, wo man dann schauen kann, was im Verkauf ist?
Also der Kunstmarkt besteht eigentlich aus zwei Kernbereichen, oder dem Primary Market, das sind die Galerien, die lebende Künstler vertreten und auch Künstlernachlässe vertreten. Und dann gibt es den Secondary Market in der Form von Auktionen und das ist so ein bisschen wie die Börse des Kunstmarktes. Wenn ein Künstler noch nicht einen Auktionstrack Record hat, ist es ein bisschen schwieriger zu bestimmen, ob die Preise, die verlangt werden, auch wirklich stimmen. Währenddem ein Kunstwerk oder ein Künstler, dessen Oeuvre regelmäßig an Auktionen gehandelt wird, da kann man vielleicht besser einkreisen, was ist sehr gefragt, welche Periode eines Künstlerschaffens besonders gefragt ist. Und ich glaube, diese zwei Märkte zu navigieren, auch versuchen vorauszusehen, welche Künstler, die heute noch am Primary Market sind, werden in, sagen wir, 30, 40 Jahren auf dem Secondary Market immer noch relevant sein. Das ist eigentlich die Kunst und das ist auch die Tätigkeit des Consultants, ja.
Was ich mal gehört habe, ich glaube, es war ein anderer Podcast, dass dieser Kunstmarkt ja schon sehr, sehr zentralisiert ist, so auf diese Hubs von den Top-Galerien. Ne? Sprich, bist du in den Top-Galerien irgendwie drin, dann wirst du auch hohe Preise erzielen oder wirst du auch irgendwie später mal irgendwie erfolgreich sein. Ist das auch sowas, was ihr euch dann anguckt, wo die früher in welchen Galerien ausgestellt wird? Würdest du das so unterschreiben oder so von der
Preise? Ja, jedenfalls. Also Dynamik am Kunstmarkt ändert sich die ganze Zeit. Ganz früher waren es die Kritiker, die am meisten Macht hatten. Ganz früher hatten die Kritiker ganz viel Macht und wenn ein Kritiker gesagt hat, dieser Künstler ist toll, dann sind die Preise hochgegangen. Und später sind es dann auch noch mehr die Museen gewesen. Und diese Dynamik zwischen den verschiedenen Akteuren, ob Kritiker, also in der Form von Zeitungskritikern oder Fachzeitschriftkritikern, ob Museumskuratoren, es gibt in der Zwischenzeit auch immer mehr private Sammler, die ihre eigenen Privatmuseen haben. So die Dynamik zwischen diesen verschiedenen Marktteilnehmern und dem Impact, den ihr Verhalten, es gibt auch immer mehr Social Media Influencer, die einen Impact auf den Kunstmarkt haben. Und selbstverständlich die Galerien, ihr globaler Footprint, ihre Teilnahme an internationalen Messen, ihr Kundenbuch ist sicher auch einer der verschiedenen Faktoren, die man berücksichtigen muss, wenn man überlegt, ob ein Künstler langfristig gut ausgerichtet ist.
Was ich mich halt immer frage, ist, gerade so beim Kunstmarkt, ich habe mir mal im Vorfeld jetzt hier von unserem Gespräch mal so die Top-Verkäufe mal so angeschaut, die teuersten Kunstwerke. Ich muss schon sagen, das ist ja schon teilweise wirklich, ja, also Wahnsinn. Ne? Wir sind teuerstes Kunstwerk, 450 Millionen Euro für ein Bild, oder Dollar sind es, glaube ich. Da frage ich mich halt, inwiefern kann man sowas überhaupt vorhersehen oder irgendwie in irgendeiner Weise eine Prediction treffen? Weil ich meine, im Endeffekt, ich habe auch gesehen, das meiste ist ja wirklich Privatpersonen am Ende des Tages. Es geht ja wirklich viel dann über Privatpersonen, gerade jetzt im wirklich hochpreisigen Bereich, wo ich mir so denke, schaffen es denn eigentlich da in dem Fall selbst die Auktionshäuser, da irgendwie realistische Ranges für so Bilder festzusetzen? Oder ist es, oder, ne, weil ich denke mir halt, im Zweifel sind halt Leute, die so viel Geld haben, die halt milliardenschwer sind, denen es dann im Endeffekt egal ist. Wenn sie das Bild haben wollen, wollen sie es haben. Kostet mich das jetzt 2 Milliarden oder 50? So wirkt das halt für mich so ein bisschen. Weil oder gibt es da irgendeine Rationale, wo du sagst, ne, da kann man das irgendwie so jetzt noch einschätzen? Oder ist es wirklich ziemlich schwer zu predikten, was jetzt erstmal meine Vermutung wäre?
Also das Werk, von dem du sprichst, ist der Da Vinci Salvator Mundi, der verkauft wurde. Ist auch mit einem großen Abstand das teuerste Kunstwerk, das je verkauft wurde. Was man dabei immer bedenken muss, ist, dass es einen Unterbieter gab. Bei den Auktionen battelt sich ja nicht nur eine Person alleine, sondern das ist ja immer noch ein Unterbieter und vielleicht noch ein anderer, der nicht ganz so weit gegangen ist. Also da ist schon Interesse vorhanden.
Eine interessante Frage, ganz kurz zwischen. Was passiert denn, wenn ich bei einer Auktion jetzt bin und ich sage, ja komm, ich biete jetzt mal 10 Millionen, ich habe aber keine 10 Millionen Euro. Also jetzt mal hypothetisch gesprochen, das wird ja auch schon mal vorgekommen sein, oder?
Es ist schon vorgekommen, dass Werke an einen Bieter verkauft wurden, der dann am Ende nicht zahlen konnte oder nicht zahlen wollte, auf jeden Fall. Ja. Das ist ein großes Problem für den Verkäufer. Es kommt auch immer wieder vor, dass Werke an Auktionen gar nicht verkauft werden und liegen bleiben. Und das hat dann wiederum den Effekt, dass Werke eben verbrannt sind am Markt. Und die muss man dann ein paar Jahre lang, kann man die eigentlich nicht wieder anbieten, weil irgendwie weiß man, da ist bei der Auktion entweder war die Bewertung nicht richtig oder vielleicht war die Dokumentation rundherum nicht ganz sauber oder Schlimmeres noch, also möglicherweise, dass vielleicht das Werk in einem schlechten Zustand ist oder sowas. Also die Due Diligence vor einem Verkauf, vor allem in so einem extrem öffentlichen Verkauf wie einer Auktion, ist absolut essentiell, um die Werke nicht zu verbrennen.
Aber jetzt mal eine Frage dazu. Du hast jetzt vorhin schon Christie's zum Beispiel erwähnt. Könnte ich einfach zu Christie's hingehen und an einer 1-2-3-Aktion teilnehmen oder muss ich da irgendwie trotzdem privat eingeladen sein?
Nein, nein, absolut. Also früher, ganz früher, waren Auktionen wirklich eine Angelegenheit, wo nur Händler teilgenommen haben. Aber in der Zwischenzeit ist das ein öffentlicher Anlass. Du musst dich vor einer Auktion registrieren bei den Auktionshäusern. Du kannst es online machen und online mitbieten. Du kannst es auch so machen, dass du im Vorfeld beim Auktionshaus um einen Anruf bittest, dann wirst du währenddem dein Los kommt angerufen und kannst am Telefon mitbieten, weil viele Leute wollen ja im Saal gar nicht gesehen werden, währenddem sie so viel Geld ausgeben. Und dann kannst du dich natürlich auch vor Ort bei den Auktionshäusern anmelden und dann kriegst du ein sogenanntes Paddel, also diese Karten mit den Nummern und dann kannst du so mitsteigern. Und wie unsere Kunden, die eben gerne anonym bleiben wollen, kannst du dich auch vertreten lassen in der Auktion, eben durch einen Kunstberater, der sich da reinsetzt und der eigentlich mit dir am Handy telefoniert oder per SMS kommuniziert oder dem du im Vorfeld eine Limite vorgibst und sagst, bis dahin darfst du gehen und nicht weiter und der dann für dich in der Auktion mitbietet.
Cool, ja. Das hätte ich mir auch so dann schon ein bisschen vorgestellt. Weil ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, letzte Woche wurden die Bertone, die Bats, diese drei Autos verkauft. Ich glaube, das war bei Sotheby's in New York. Und die waren letztes Jahr, waren die bei Phillips & Phillips in London ausgestellt. Und da war ich die tatsächlich anschauen. Und da habe ich dann nachgefragt, ja, ich möchte gerne an der Aktion teilnehmen, einfach aus Neugierde, weil ich auch die Autos sehr, sehr schön fand. Und ich meinte, ja, nee, das sei eben noch ein privaten Besitzer, der einfach so gnädig war und die Autos dann da ausgestellt hat. Und jetzt habe ich jetzt in unserem Podcast dann auch verstanden, warum er das gemacht hat, weil die wurden jetzt letzte Woche für, ja, ich habe es hier vor mir, 14,8 Millionen Dollars verkauft.
Ja, also häufig die Galerien und Auktionen machen auch nicht kommerzielle Ausstellungen, um somit auch die Beziehung zu den Sammlern zu stärken und vielleicht vorab zu schauen, ob überhaupt Interesse an den Objekten da ist, bevor man sich entscheidet, eine Auktion zu machen.
Wie ist es denn eigentlich mit Versicherung? Ich meine, wenn wir jetzt von so teuren Kunstwerken sprechen, das ist ja ein enormer Wert, der da auch irgendwie. Also ich frage mich zwei Sachen. Zum einen, wo sind diese Bilder? Also wo sind diese ganzen 100 Millionen plus Bilder? 100 Millionen, ja. Wo sind die alle? Weil die wird sich ja keiner irgendwie jetzt in seine Villa hängen, weil wenn das jemand weiß, ist es ja, das will ja niemand, dass da weiß, dass er solche Werte irgendwie. Auf der anderen Seite, wenn du es klaust, du kannst es eh nicht verkaufen. Ne? Ich meine, weiß ja jeder, dass das Bild geklaut ist dann. Ne? Das ist ja auch die
Ja,
andere der Medaille dann.
also
Und
die
das zweite
meisten
wäre
Fälle von
Versicherung.
Kunstdiebstahl sind eigentlich so eine Art Kunstkidnapping, wo man dann nachher versucht, die Eigentümer für irgendwelche Zwecke zu erpressen. Also diesen verrückten Collector, der einen Diebstahl in Auftrag gibt, um nachher in seinem Keller dieses Bild zu genießen, wie man das von Thomas Cranfair kennt zum Beispiel, sind, sagen wir, äußerst selten oder nicht existent. Versicherung ist ein eigenes Thema. Es gibt viele Leute, die besitzen Kunst, die so teuer geworden ist über die Jahre, dass sie sich die Versicherungsprämie bei einer Versicherung zu Hause nicht mehr leisten wollen und dann die Werke einfach in Kunstlagerhäusern aufbewahren. Aber insgesamt ist es eigentlich nicht so teuer. Es ist die Preise für eine Kunstversicherung sind etwa bei einem halben, dreiviertel Promille im Jahr. Und man macht dann die Unterscheidung bei der Versicherung zwischen sogenannten vereinbarten und deklarierten Werten. Vereinbarte Werte ist einfach ein Wert, den man als Eigentümer des Kunstwerkes mit der Versicherung zusammen festlegt. Diese Werte können auch anders sein als die effektiven aktuellen Marktwerte. Aber also generell ist es so, dass Versicherungswerte höher sind als Ankaufspreise. Aber ich habe es auch schon erlebt in meiner Zeit bei der Kunstversicherung, dass Eigentümer gesagt haben, können wir einen Wert vereinbaren, der tiefer ist, der mehr meinem Ankaufspreis entspricht als der heutigen Bewertung, einfach weil die Prämie sehr hoch gewesen wäre.
Ja, ich sag mal so, wenn du jetzt irgendwie das ganze Wohnzimmer voller Picassos hast und auf einmal brennt bei dir die Wohnung ab, das ist natürlich dann, das ist enorm, ne? Ich meine,
Also ja, das ist auch etwas, was Geld nicht ersetzen kann. Also genau, das muss man dazu auch sagen. Aber als Versicherung, wenn die Werte sehr hoch ist, macht man, damit man das überhaupt versichert, müssen da auch gewisse Auflagen erfüllt sein. Da müssen Brandmelder und Feuerschutztüren und Alarmanlagen und Perimetersicherung und alles Mögliche muss dann halt überhaupt bereitgestellt werden, weil die Versicherung ja auch nicht auf so einem Milliardenschaden sitzen möchte.
Ah, ist schon ein bisschen komplexer als bei ETFs. ETFs, ne?
Das ist ein komplexeres Thema, ja. Eine Sache, die ich auf jeden Fall noch ansprechen muss, weil ich es immer auch so spannend finde, ist das Thema diese Kunstfälschung. Du wirst sicherlich auch hier den Beltracci kennen, ja, der war ja in den deutschen Medien recht prominent, da war auch damals in diversen Late-Night-Shows von Stefan Raab und so weiter. Der hat ja auch jetzt mittlerweile, ich weiß nicht, ob es Netflix ist, aber der hat auch eine Dokumentation, ich hatte die auch mal gesehen. Mhm. Was ich so faszinierend finde, ist, dass der ja im Endeffekt ja, also die Leute wussten das ja alle gar nicht. Also sie haben das ja alle gekauft und das ist ja über, ich weiß nicht, Jahre oder sogar Jahrzehnte gut gegangen und die Leute waren alle happy. Also sie haben sich die halt für Unsummen gekauft, die Bilder, haben sich die aufgehängt und haben gedacht, ja, schön, ist halt so. Nur weil sie im Endeffekt rausgefunden haben, dass es eine Fälschung waren, ich weiß gar nicht mehr, wie das genau rausgekommen ist, aber eigentlich ist es ja schon auch so ein bisschen, ja, wo man sich so denkt, wow.
Hut ab, ne?
Hut ab, ja, Hut ab, wirklich, Hut ab, also...
Ja, er kommt auch sehr sympathisch rüber. Also er vermarktet sich auch selber ganz, ganz gut. Und er ist zweifellos ein guter Maler. Er ist einfach mit allen kriminellen Wassern gewaschen, die es gibt. Also ich meine, der hat in den Werkverzeichnissen von Künstlern Werke, die es wohl mal gegeben hat, rausgesucht. Und sozusagen die historische Lücke versucht selbst zu schließen. Und das heißt, er hatte, das, was ich vorhin erwähnt hatte, die Dokumentation, die so wichtig ist für ein Kunstwerk, genommen und rundherum die Geschichte und das Werk einfach sozusagen aufgefüllt.
Genau, die haben ja dann sogar, ich hatte eine Dokumentation, haben die ja sogar sich dann so alte Kameras geholt und dann irgendwie da so Staging, so ein altes Wohnzimmer eingerichtet und sich so alte Trachten bestellt und dann so Fotos mit dem Bild irgendwie an der Wand gemacht. Mit
seiner Frau.
Genau, also schon
aber das Level. Das mit Beltracci, es hat den Kunstmarkt auch nochmal ein bisschen wachgerüttelt, weil er hatte eine Methode, Werke in den Markt einzuschleusen, die sehr effektiv war, und zwar ist er zu nicht den Top-Tier-Auktionshäusern gegangen, sondern eher zu regionalen Auktionshäusern und hat denen kurz vor ihrem Closing, also vor ihrer Deadline für die Auktion, gesagt, ich habe hier ein tolles Werk, das würde in die Auktion reinpassen, nehmt ihr das, wenn ihr, ihr könnt ja, das ist sehr echt, hier ist die ganze Dokumentation, so dass eigentlich nicht mehr genügend Zeit geblieben ist, um die Due Diligence so gründlich abzuschließen, wie ich das vorhin eben erwähnt hatte.
Welches hat er denn verkauft? Also hat der jetzt irgendwie so von, also der wird jetzt ja nicht diese, sagen wir mal, 30, 40 Millionen Euro Bilder verkaufen, der wird ja wahrscheinlich eher so in einer unteren Range. Genau. Was war das für eine Range? Ungefähr mal so?
Ich würde sagen, so im hohen sechsstelligen bis kleinen siebenstelligen Bereich, aber damit kann man sehr, sehr gut leben.
damit kann man gut leben, ja. Kann man gut leben. Weil da siehst du auch in der Dokumentation, siehst du so ein bisschen seine Werkstatt, wo da schon so ein bisschen, ne, aber schon ein paar hundert Werke, wenn man sich überlegt, okay, wie viel wird da wohl im Markt geschleust haben, ne? Also ja. Wenn du sagst, hoch sechsstellig bis gering siebenstellig, hat er schon ein gutes Leben geführt, gehe ich mal von aus. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, die Wissenschaft und also erstens mal, dieses Thema Due Diligence wurde durch den Fall Beltracci nochmal gestärkt, was eigentlich einen Consultant wie mich und meine Firma nochmal wichtiger macht, weil Leute sich einfach diese Zeit auch nicht nehmen können, diese gründliche Recherche zu machen vor jedem einzelnen Ankauf und das ganz gerne outsourcen und nachher von uns sozusagen die Resultate präsentiert kriegen.
Aber kannst du mal kurz so ein bisschen mal aufzeigen, wie das denn im Endeffekt dann läuft, so um jetzt Fälschungen auf die Schliche zu gehen? Also soweit ich weiß, ist also, ich glaube, bei Beltracci war es ja so, dass die irgendwie an der Farbkomposition so ein bisschen das irgendwie haben, ne? Dass die irgendwie
wurde ein Pigment verwendet, das es zu der Zeit, als das Werk entstanden ist, also ich spreche jetzt spezifisch von dem Campendonk-Werk, dass dieses Pigment zu dem Zeitpunkt noch gar nicht verwendet wurde, kommerziell.
Aber hat man da einen Tipp aufbekommen oder ist das Teil einer Due Diligence, dass man da auch die Farbe analysiert?
Es kommt auf das Alter des Kunstwerkes an.
Okay.
Also wir machen eigentlich am meisten, oder unser Fokus liegt sehr stark auf Impressionismus, klassische Moderne, Postwar und zeitgenössische Kunst. Diese Werke, mit denen wir arbeiten, die haben in den meisten Fällen schon einen sehr gut nachgewiesenen Track Record. Es kommt äußerst selten vor, dass das ein Werk ist, das eine Weltsensation ist, das noch nie jemand gesehen hat und so. Mhm. Die Due Diligence je nach Alter beinhaltet wirklich eine sehr gründliche Provenienzforschung. Gab es diese Sammlung Jägers denn wirklich? Oder das, diese Sammlung Jägers, die anscheinend sozusagen die Quelle von dieser Beltracchi-Sammlung war. Wenn man da ein bisschen genauer hingeschaut hat in diese Provenienz, dann hat das auch Lücken ergeben. Mhm. Und nachher, je nachdem, wie alt ein Objekt ist, selbstverständlich auch eine Pigmentanalyse. Es gibt ganz, ganz viele wissenschaftliche Methoden. Man kann dendrochronologisch das Holz der Rahmen, man kann das mit Infrarot, mit Streiflicht. Es gibt ganz viele Dinge, die man anschauen kann, unter Ultraviolett, ob da übermalt wurde. Und je nachdem, wie wertvoll ein Werk ist und je nachdem, wie gut und ausführlich die Dokumentation ist, desto mehr muss man vielleicht halt noch weiter recherchieren, bevor man eine definitive Sicherheit hat, dass es wirklich etwas Echtes ist, ja.
Schon krass, ne? Und ich nehme auch an, der muss das auch wissen mit den Pigmenten. Der ist einfach von Farbe geirrt oder gab es hier eine Farbe nicht mehr im Supermarkt und hat eine andere genommen. So.
Wahrscheinlich, wenn du so viele Bilder fälschst, ja, dann irgendwann wirst du dann auch schludrig. Dann kommst du in so einen Alltags. Wenn es bei 100 Bildern klappt, dann denkst du, klappst du beim 101.
Genau.
Aber wie gesagt, der Kunstmarkt ist auf jeden Fall sehr viel aufmerksamer geworden. Und also ich muss sagen, viele von den Sammlungen, die wir beraten, sind wirklich so im Postwar- und Contemporary-Bereich, wo solche Themen gar nicht so groß sind, weil einfach die Werke schon viel, viel besser dokumentiert sind. Und seit dem Moment, wo sie geschaffen wurden und aus dem Künstlerstudio rausgegangen sind zu ihrer ersten Galerie, eigentlich das Schritt für Schritt schon viel, viel besser dokumentiert ist. Und natürlich machen wir unsere Hausaufgaben sehr gründlich. Aber einer der Gründe, warum der zeitgenössische Kunstmarkt so gut läuft, ist, weil eben das Risiko, das bei Werken aus der Epoche, die Beltracchi gefälscht hat, viel kleiner ist.
Vielleicht kurz zurück dann zu euch, ne, zu Fine Art Group. Ihr seid ja dann in der Dachregion erreichbar, präsent unter anderem. Ihr habt das schon erwähnt, 20% IR auf euren Fonds, quasi 2 Milliarden, ne, in Transaktionen. Wie geht ihr dann da an für jüngere Leute? Also wir haben das vorhin kurz angedeutet. Habt ihr schon jüngere Kunden?
Ja.
Wie kann man sich da konkret die Beratung vorstellen? Ist es ein bisschen tiefer als jetzt mit einem älteren Kunde, weil der sich dann wahrscheinlich schon ein bisschen besser auskennt? Also muss man auch viel mehr Wissen vermitteln?
Also es macht auf jeden Fall extrem Spaß, mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten. Und deren Lebensgeschichten auch zu hören und zu lernen, was die schon für Kontakt mit Kunst hatten in der Vergangenheit, wo Erfahrungen mit Kunst ihr Leben geprägt haben und mit denen auch gemeinsam neue Entwicklungen zu entdecken. Also ich würde sagen, insgesamt sind die jüngeren Sammler, mit denen wir arbeiten, auch tendenziell eher an jüngerer Kunst interessiert und die sind gerne am Puls und mit denen machen wir auch viel so Studio-Visits oder halt so Behind-the-Scenes-Themen. Und die Art und Weise, wie wir da arbeiten, ist wirklich, wir haben so eine Art Interview, also so eine Art Onboarding-Interview, wo wir genau versuchen rauszufinden, was sind die Interessen, was ist das Budget, was sind die konkreten Projekte. Ist es jemand, der möchte einfach sein Wohnzimmer einrichten? Ist das jemand, der vielleicht ist es auch so, dass es Leute sind, die schon ein paar Werke geerbt haben und nicht genau wissen, was sie damit machen sollen, vielleicht verkaufen sie ein paar Werke und kaufen mit dem Geld was Neues. Und dann legt man sich dann so Strategien zurecht. Aber eine große Komponente von dem, was man macht, ist didaktische Arbeit. Also wirklich gemeinsam Kunstgeschichte lernen und schauen, wo die Interessen hinfallen und innerhalb von den Interessensgebieten dann auch schauen, was sind die relevanten Künstler, die man sich leisten kann, welches sind die Kunstwerke von den Künstlern, die man interessant findet, die man sich leisten kann, die überhaupt zugänglich sind. Und dann beginnt etwas, wir nennen das Triangulation, wo man sozusagen zwischen Geschmack, Preis und Verfügbarkeit das richtige Werk findet und das dann vorschlägt und dann ankauft mit dem Kunden. Aber unsere Kunden sind wirklich in den Prozess auch stark involviert. Also es ist nicht einfach so, dass die einfach irgendwann mal ein fertiges Kunstwerk geschickt kriegen, sondern die kriegen Vorschläge, wir argumentieren für und dawider. Wir machen auch so Artist Reports, Market Reports, wir schreiben Roundup von den Messen, von den Auktionen. Könnt ihr jetzt auch auf unserer Webseite anschauen, das letzte Oktober-Auktions Breakfast Briefing. Ich habe gerade einen Artikel geschrieben über das Zürcher und Münchner Gallery Weekend, das jetzt während im September durchgeführt werden konnte. Und wir reisen auch gemeinsam mit unseren Kunden in verschiedene Städte, schauen Ausstellungen aus, sprechen mit den Künstlern und den Galeristen, um uns auch gemeinsam weiterzubilden. Und dann formen wir gemeinsam mit den Kunden eine Meinung. Und wenn der Zeitpunkt der richtige ist und wir das richtige Werk gefunden haben, dann wird dann auch zugeschlagen und gekauft.
Schon cool, ja. Kannst du noch mal kurz erklären, warum ihr dieses Fonds-Konstrukt nicht mehr macht? Weil im Endeffekt ist es, glaube ich, auch ganz spannend, so gerade für die Diversifizierung, ne? Also eigentlich, also ich fände es auch ziemlich spannend, weil einfach, ja, das ist halt natürlich, nicht jeder hat natürlich jetzt das Geld, jetzt immer um 20.000, 30.000 Euro da direkt zu investieren, sag ich mal, pro Jahr, ne? Und wenn man das jetzt irgendwie auch in kleinen Mengen irgendwie dazu mischen könnte, wäre es natürlich, glaube ich, auch für viele Kleinanleger irgendwie spannend, ne?
Also die Fonds, die Auktionsgarantiefonds, da haben wir jetzt eigentlich ein bisschen aufgehört mitzumachen, weil einfach die Auktionsresultate so ein bisschen volatiler geworden sind und es viel mehr Partizipatoren gibt, die jetzt in diesen Auktionsgarantien mitmachen. Und Kunstinvestmentfonds ist auf jeden Fall nach wie vor ein Thema für uns. Einen aufzusetzen ist ziemlich kompliziert. Wir haben gesagt, dass wir jetzt gerade keinen machen, aber wir werden in der Zukunft höchstwahrscheinlich wieder Kunstinvestmentfonds auflegen. Wir haben einfach einige, die jetzt parallel noch weiterlaufen, die auch gemanagt werden müssen, wo man viel Stakeholder-Management macht, wo man die Werke regelmäßig bewerten muss, wo man sich überlegen muss, welche Werke verkauft man. Das ist auch eine ziemlich große Aufgabe und das ist auch eine Frage des Manpowers, den man da drin stecken hat. Weshalb wir jetzt im Moment gerade keine neuen Fonds lanciert haben, weil wir uns sehr stark auf das Kredit- und das Beratungsgeschäft konzentrieren. Aber das heißt nicht, dass wir in der Zukunft nicht wieder neue Fonds auflegen werden. Im Gegenteil, ich glaube, es ist sogar ein sehr interessantes Gebiet. Es hängt aber auch sehr stark von einem starken Auktionsmarkt ab.
Ja, ich finde das interessant, also Fonds und auch die reine Beratung, weil es jetzt so wie wir wissen, auf der Finanzseite sehen, ist, dass die Leute, die haben so viel Zugang zu Informationen, sei es durch Influencern, durch Bloggern, durch Newslettern. Und dann können sie ja zum Beispiel unsere Queen-App nutzen, um dieses Grundwissen konkret einzusetzen und dann effektiv was zu handeln. Mhm. Und was bei der Kunst angeht, also ich zum Beispiel hatte Kunst im Gymnasium. Und das habe ich nie verstanden. Ich weiß, warum so früh? Weil als Kind ist es eigentlich richtig schwierig, Interesse für trotzdem was Abstraktes also abstrakt, so, wo man gar keinen Bezug dazu hat, ne, als Zwölfjähriger aufzubauen. Mhm. Und jetzt fange ich an, mich vielleicht dann ein bisschen mehr damit zu beschäftigen, weil man einfach diesen Namen öfters hört bei Freunden oder auch durch die berufliche Tätigkeit. Und da frage ich mich auch, ja, es gibt, glaube ich, nicht so viel Content online oder in Influencer, wo ich mich erkundigen kann über Kunst. Das heißt, dann hilft es schon, dass man einen Berater wie ihr habt, um ja, da ein bisschen mit der Hand genommen zu werden.
Ich glaube, in uns allen steckt viel kreative Kraft. Also ich glaube, vor allem jetzt ist das gefragt in diesen turbulenten Zeiten, ob man die unternehmerisch umsetzt oder privat umsetzt. Und es ist ein bisschen, ich glaube, ein Risiko, dass das auch vielleicht einschlummert, wenn man das nicht aktiv nutzt. Insofern, ich sehe Kunst eigentlich immer so, ich sehe es eigentlich immer aus der Perspektive des Künstlers. Ich verstehe, warum ein Künstler Kunst produziert. Und wenn diese Kunst relevant ist für unsere Zeit, wenn die Kunst interessante Gedanken vermittelt, dann ist sie wert, verfolgt zu werden, und dann macht es auch Spaß. Ich glaube, ob das bei einem 12-Jährigen ankommt, hängt sehr stark mit der Vermittlung zusammen. Wenn die Lehrer das nicht gut vermitteln können und vor allem auch die Schüler nicht selbst irgendwie, ermutigen, selbst kreativ zu werden, dann werden sie vielleicht auch nicht so viel Wertschätzung für die Kunst bekommen, wenn sie älter sind. Ja. Also ich glaube, das Risiko ist immer ein bisschen, dass man die Kunst durch diese Markt- und Geldperspektive anschaut und vergisst, dass dahinter eine Person steht, die etwas produzieren möchte, das relevant ist, das persönlich ist, das einen Zeitgeist ausdrückt, das aber auch gleichzeitig sehr experimentell ist. Und ich muss ehrlich sagen, es kann ziemlich süchtig machen, Kunst zu verfolgen. Also heutzutage ist Social Media extrem wichtig, aber ich würde auch jedem Kunstinteressierten empfehlen, weiterhin ins Museum zu gehen, weiterhin Galerien zu besuchen, Kunstzeitschriften anzuschauen, Bücher anzuschauen, einfach so viel zu sehen wie möglich, weil es schärft einfach das Auge, und lesen und hören und Dokumentarfilme schauen, das sind Dinge, die super wichtig sind, die auch übrigens total spannend sind, weil man dadurch auch mit den Gedanken der Künstler, die sich hinter diesen Objekten verbergen, konfrontiert wird. Und das ist eine enorme Bereicherung, die ich jedem gönne.
Ja, nee, ist also ein definitiv relevanter Punkt, weil ich weiß jetzt nicht, wie es zum Beispiel bei dir, Christian, war in der Schule, aber bei mir war, mussten wir dann innerhalb von, ich weiß nicht, jetzt 3-4 Monaten im Semester durch die ganze Kunstgeschichte gehen. Ne? Also da ging es von bis, und dann war für uns eben Kunst eher eine Anzahl an Datumen, die wir gar nicht angeordnet bekommen, weil es einfach viel zu viel war. Und man ja genau nicht die Zeit hat, irgendwie ein Kunststück lernen zu schätzen. Ne?
Ja, ich glaube, jüngere Leute ist vielleicht der Zugang zur Kunstgeschichte sehr so contemporary. Also es gibt viele junge Leute, die sagen, dass sie sich für Street Art interessieren oder irgendwie Graffiti-Kunst spannend finden und dann wissen möchten, was eigentlich noch so alles vorhanden ist. Ich kann mir vorstellen, dass viele Schulen das so ein bisschen historisch aufbauen und in der Antike und in und dann im Mittelalter und dann in die Renaissance, und dann hat man irgendwie die Schüler schon abgehängt, wenn man irgendwie in die klassische, moderne und in die zeitgenössische Kunst kommt, die dann halt relevant ist für die eigene Lebenswelt. Aber ich glaube, wenn man so die sozioökonomischen Umstände versteht, in denen Kunst entsteht, und die Psychologie des einzelnen Künstlers kennenlernt, dann wird das Ganze schon extrem viel lebendiger und spannender. Ich meine, früher war es so, dass eine Autorität vorgegeben hat, wie gute Kunst auszusehen hat. Heute gibt es das nicht mehr. Heute ist der Künstler auf sich mehr oder weniger alleine gestellt, und dann entscheidet der Markt, wie gut das ankommt. Es entscheiden Opinion Leaders, es entscheidet die Geschmacksmaschinerie, welche Kunst relevant ist und welche Kunst vielleicht wieder in Vergessenheit gerät.
So aus dem Bauch raus, was ist dein Lieblingskunststück oder dein Lieblingskünstler?
Es gibt wirklich so viele. Es gibt so viele. Wenn ich unendlich viel Geld hätte, würde ich es nicht schaffen, alles zu besitzen, was ich toll finde. Bei mir ist es wirklich so, ich interessiere mich sehr stark für so amerikanische, nordamerikanische und mitteleuropäische Post-War- und Contemporary-Kunst. Vor allem Künstler, die vielleicht nicht so den Mainstream erreicht haben. Da gibt es teilweise auch so Zentren in diesen Regionen, die ein bisschen unterbewertet sind historisch. Es gibt verschiedene Künstlerbewegungen, die historisch ein bisschen wenig Aufmerksamkeit bekommen haben. Solche Dinge interessieren mich ganz besonders.
Cool.
Sogenannte Artists mag ich sehr gerne. Künstler, die andere, berühmtere Künstler beeinflusst haben. Das finde ich immer total spannend.
Cool. Christian, hast du einen Lieblingskünstler oder?
Nicht so wirklich. Ich mag halt eher abstrakte Sachen auf jeden Fall. Und es gibt so Sachen, die finde ich echt cool. Also eher ja, abstraktere Sachen. Es gibt auch viele, glaube ich, viele deutsche coole Künstler da, die ganz, ganz coole Sachen machen. Also da finde ich einige Sachen cool. Aber es gibt zum Beispiel auch so Kunstwerke da, die ich dann nicht so cool finde. Aber ich finde vor allen Dingen so ältere Sachen, wenn es also dunkel ist, sehr realistisch, weißt du, die sind ja auch teilweise sehr, sehr teuer. Ich weiß, da gibt es einen, wie heißt der niederländische Künstler nochmal?
Van Gogh?
Ja, genau. Das zum Beispiel gefällt mir gar nicht. Ja, also.
Der ist aber auch nur bekannt, weil er sein Ohr abgebissen wurde. Ne?
Abgeschnitten hat.
Abgeschnitten. Gebissen war Mark Tyson.
Genau.
Genau.
Ja, also ich meine, das ist auch vielleicht einfach nicht relevant in unserer aktuellen Lebenswelt. Aber ich meine, wenn man gerne irgendwie, wenn man sich für die Clubszene interessiert zum Beispiel, ihr seid jetzt in Berlin, da gibt es viele Künstler, die aus dieser Szene rausgewachsen sind seit den 80er Jahren, die extrem spannend sind. Und wenn man dann den Kontext ein bisschen kennt und die Künstler ein bisschen kennt, also ich denke jetzt zum Beispiel an Isa Genzken oder Wolfgang Tillmanns, die auch wirklich so ein bisschen die Musikszene miterlebt und geprägt haben, dann ist das wirklich auch Teil Dokument des Zeitgeistes, mit dem man selber aufgewachsen ist oder den man vielleicht besonders verehrt und insofern halt auch super spannend zu sammeln. Ja? Das sind ja das Zeitzeugen. Ich meine, wenn du jetzt in unserem Alter eine Van Gogh-Sammlung aufbaust und überhaupt keinen Bezug hast zu den Regionen, in denen er tätig war, zu ihm als Person, dann kaufst du ja im Prinzip ein Statussymbol, ohne einen Bezug zum Inhalt zu haben.
Ja.
Und ich finde, es macht viel mehr Spaß, wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt und weiß, worum es in den Werken auch ging, anstatt nur das Objekt visuell zu begutachten und zu sagen, ich finde die Farben schön und deshalb hänge ich mir das an die Wand. Weil also für die Sammler, mit denen ich arbeite, ist es auch wirklich so, nachdem du die Künstler ein bisschen kennengelernt hast, die du sammelst, du hängst dir einen Teil ihrer Persönlichkeit in dein Haus oder in deine Wohnung und die leben dann sozusagen, die geistern dann bei dir zu Hause weiter. Da wirst du schon sehr vorsichtig sein, wen du dir da nach Hause einlädst. Genau gleich wie du vorsichtig bist, wen du an ein Abendessen einlädst.
Ja. Was ich auch so spannend finde, ich habe mir halt so jetzt vor dem Podcast mal so ein paar Künstler mal angeschaut und haben wir geguckt, wer hat da so ein paar teure Werke verkauft. Und du wirst sicher Mondrian kennen und ich habe mir angeguckt, aber was ich so verrückt finde, ist, wie sich die Werke so entwickelt haben. Also wenn man am Anfang guckt, da hast du irgendwie so abstraktere Sachen und am Ende hat er einfach nur noch Quadrate gemalt und er war irgendwie so, okay, was ist passiert, dass man auf einmal nur noch Quadrate malt und auf der anderen Seite, wie kommt es denn darauf, dass einfach Leute diese angemalten Quadrate in Anführungszeichen für 50 Millionen Euro kaufen? Ne? Das ist schon so verrückt, aber da so ein bisschen, klar, ich kenne jetzt natürlich überhaupt nicht die Hintergrundstory, aber da sieht man ja schon, wie extrem auch irgendwie seinen Stil und irgendwie so seine Art zu malen halt extrem verändert hat. Ne? Jetzt gerade, ich glaube, vielleicht bei ihm insbesondere. Ne?
Ja, obwohl das ist bei ihm wirklich auch ein gradueller Prozess gewesen. Also es gibt dieses eine Bild, für mich ist das bei Mondrian spezifisch so wirklich so ein Übergangswerk, das heißt Rote Wolke. Und das ist schon extrem abstrakt, obwohl es noch figurativ ist. Und wenn du dir seine alten Werke aus der Schulzeit sozusagen, aus der Unizeit anschaust, sind die extrem technisch. Und diese sehr technischen Arbeiten, merkst du, sind stark informiert durch eine Doktrin oder durch eine Lehre. Und diese Werke, die ihn dann wirklich berühmt gemacht haben, sind eine totale Loslösung von jeglichen Vorschriften und insofern halt wirklich viel mehr Ausdruck auch seiner selbst und seiner seines Glaubens an eben diesen Zeitgeist, an diesen modernen Zeitgeist.
Aber diese, sagen wir mal, Quadratbilder sind die Mondrian quasi bekannt gemacht haben, oder?
Im Nachhinein, ja, auf jeden Fall. Ja.
Das ist schon interessant.
Aber er war auch eingebettet in eine größere Gruppe, die die Style-Gruppe heißt, mit Theo van Duisburg. Und da haben Architekten und Künstler eigentlich zusammen eine neue Ästhetik erarbeitet. Und das war auch eine komplett neue Welteinstellung. Also da geht es wirklich um so eine postindustrielle Revolutionsästhetik. Mondrian ist ja dann auch später nach Amerika gegangen und hat am Ende seines Lebens Werke wie Broadway Boogie Woogie produziert und so, die dann halt wieder in diese sehr strengen Bilder so eine Fröhlichkeit reinbringen. Also du kannst wirklich so seine Biografie total an diesen Werken und ihrer Entwicklung ablesen.
Das finde ich ist eigentlich das Spannende auch, wenn du wirklich die guckst, okay, wie ändert sich das halt so über den Zeitverlauf, ne?
Mhm, absolut. Und deshalb finde ich es immer spannend, wenn man junge Künstler auch mal persönlich kennenlernen kann und versuchen ein bisschen die auch als Charakter einzuschätzen. Und dann sieht, wie sich ihre Karriere entwickelt, weil eine Karriere als Künstler ist nicht leicht, oder? Du bist ständig verführt, die Dinge, die gut laufen, zu reproduzieren, und es ist eine Gratwanderung.
Ich komme jetzt zum Beispiel gerade noch mal ein bisschen Monet an, die haben wir damals im Kunstunterricht in der Schule recht intensiv so zu behandeln gehabt, da kann ich mich einfach noch dran erinnern. Mhm. Und das ist halt auch, ne? Da hast du ja diese ganzen Seerosen und so weiter, Bilder, die ihn wahrscheinlich dann auch da meistens bekannt gemacht haben, sind natürlich auch ganz weit weg von dem, was er ihm am Anfang gemalt hat, ne?
Also was ihr auf jeden Fall bedenken müsst, ist, dass diese Werke, als sie entstanden sind, total modern waren.
Ja.
Und dass zum Beispiel 1830 wurde die Fotografie erfunden. Und das heißt, ist die erste Generation von Künstlern, die Fotos zur Verfügung hatte, um zu arbeiten. Und diese Künstler, Monet und andere Impressionisten, unter freiem Himmel gemalt haben, also Plein-Air-Maler waren, und versucht haben, die Bewegung, die in der Natur ist, bildlich festzuhalten. Weil sie wussten, dass es über die Fotografie ein besseres Bild gibt. Es gab keine Notwendigkeit mehr für Fotorealismus. Und deshalb der Impressionismus, wie der Name ja schon sagt, oder? Versucht, eine Impression festzuhalten. Und genau gleich finde ich es halt auch einfach spannend zu sehen, welche technologischen Entwicklungen heute die Künstler aus unserer eigenen Zeit beeinflussen.
Inwiefern würdest du denn sagen, dass jetzt aber der Künstler an sich jetzt als Person auch einen extremen Einfluss auf die Popularität ist? Weil wir hatten schon gesprochen von Gogh und auch wenn natürlich jetzt Picasso, ich meine, der hat natürlich auch eine sehr, sehr interessante Story, würde ich jetzt mal sagen. Und
die zwei Charaktere könnten unterschiedlich hier nicht sein, oder? Van Gogh eher ein introvertierter, grübelnder Mensch und Picasso auf jeden Fall extrovertierter, viele Frauengeschichten, gerne vor der Kamera, hat sich gerne präsentiert. Die Persönlichkeit des Künstlers, und ich sage das immer, die Psychologie des Künstlers ist auch Teil der Geschichte eines Kunstwerks. Das ist über das Kunstwerk und über die Literatur und die restliche Dokumentation rund um einen Künstler kann man versuchen, sich das Werk sozusagen zu erschließen. Was hat den Künstler bewogen, diese Werke zu produzieren und so zu produzieren, wie sie sie produziert haben? Natürlich der ganze historische, soziowirtschaftliche sagen wir, das ganze Umfeld hat sicher eine große Rolle gespielt, aber auch der Charakter des Künstlers an sich spielt eine riesige Rolle.
Eine ganz, ganz letzte Frage, um abzuschließen, Jonathan. Weißt du, wer Banksy ist?
Natürlich. Ich bin zur Schule gegangen in Bristol und Banksy kommt aus Bristol. Ich habe Banksy schon ein bisschen früher gekannt als der Kunst und ich mich als Teenager beeindruckt. Also wenn ich sage, dass es junge Leute gibt, die so Street Art toll finden, dann war ich auf jeden Fall am Anfang meiner Kunst als Schüler, so, wie war alt war ich da? 16, 17 oder so, habe ich halt Banksy auf der Straße, habe ich Banksy Stencils gesehen. Und das hat mich da beeinflusst, dass er heute so einen großen Markt bekommen hat und kunsthistorisch so relevant geworden ist, ist vielleicht mehr dem Markt zu verdanken als seiner kunsthistorischen Relevanz. Ja. Weil ich glaube, er hat nur mich als 17-Jährigen beeinflusst und nicht so viele andere Künstler. Und ihr seht ja, was aus mir geworden ist. Kein Künstler.
Ja, also zu der Zuhörerschaft, wenn ihr mal Kunst kaufen möchtet in der Dachregion, könnt ihr gerne Jonathan Levy von Fine Art Group fragen. Oder wenn ihr einfach wissen möchtet, wer Banks ist, könnt ihr ihn ja gerne auf LinkedIn adden oder einfach anschreiben. Ich schaue das jetzt mal so raus. Und dann nochmal vielen Dank von unserer Seite.
Dank auch von mir. Hat Spaß gemacht.
Und genau, zu der Zuhörerschaft, wie immer, vielen Dank, dass ihr dabei seid. Bei Fragen oder wenn ihr ein bisschen Beratung zu Kunst braucht, wie gesagt, schreibt gerne den Jonathan an oder schickt uns einfach eure Fragen, dann leiten wir die weiter. Dann ist es bis bald. Ciao.
Danke vielmals. Macht's gut.
Wir hoffen, diese Folge hat euch Spaß gemacht und ihr habt auch etwas dabei gelernt, sei es über Banksy, Picasso, aber auch Beltrashi. Bleibt dran, weil nächste Woche werden wir über die Fehler bei der Geldanlage sprechen. Das heißt, es wird auch wieder höchst relevant. Vergesst nicht, unser Podcast zu liken, aber auch mit euren Freunden mitzuteilen. Das hilft uns sehr, noch weiter Reichweite aufzubauen. Vielen Dank und bis dahin, bleibt gesund. Ciao.